Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Einfach Ungesund, unserem Podcast. Heute haben wir einen wundervollen, ganz außergewöhnlichen Gast, den wir interviewen dürfen, nämlich Marie-Louise Huber. Ich habe Marie-Louise gerade eben gefragt nach ihren richtigen Titeln und es sind so viele, dass ich sie mir nicht alle gemerkt habe. Auf jeden Fall ist ein Master in Public Health dabei, eine Coaching-Ausbildung oder eine Coaching-Ausbildung zu Gesundheit und Wellness und noch viele andere Dinge, die sie uns gleich noch berichten wird. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ich freue mich auf unser Interview.
Vielen Dank für die Einladung. Freut mich, da sein oder zumindest virtuell da sein zu dürfen.
Genau. Du bist nicht physisch hier, weil du bist gar nicht hier in Hamburg und auch nicht in Deutschland. Du hast einen österreichischen Akzent. Bist du in Österreich?
Nein, auch nicht. Also ich habe mir meinen österreichischen Akzent beibehalten, lebe aber tatsächlich in den USA. Ich sage mal, auch ganz österreichisch, stereotypisch in Colorado, also in den Bergen. Wir haben zwar leider auch gerade keinen Schnee, aber ich freue mich schon auf Skifahren morgen.
Sehr gut. Und morgen gibt es Schnee, oder?
Genau, er kommt gerade deswegen. Also es ist gerade etwas bewölkter bei uns, was bedeutet, Schnee ist im Anmarsch.
Sehr. Und der Schnee war der Grund, warum du aus Österreich nach Colorado gezogen bist? Oder gab es noch andere Gründe?
Es gab tatsächlich noch andere. Also der Schnee war der Grund, warum wir aus Boston nach Colorado gezogen sind. Aber ich bin aus Österreich nach Boston gezogen und habe eben dort einerseits der Liebe wegen und andererseits des Studium wegen. Ich habe eben dort Public Health studiert auf der Northeastern University. Und als ich dann mit dem Studium fertig war, ging es dann darum, okay, was ist der nächste Schritt? Und Boston ist eine super schöne Stadt. Für jene, die schon dort waren, können das wahrscheinlich bestätigen. Aber als Österreicherin haben mir dann die Berge gefehlt und deswegen ging es dann nach Colorado.
Sehr gut. Genau, das Thema, über das wir uns heute unterhalten, ist kontinuierliches Blutzucker messen. Vor allem mit dem Hintergrund von Women's Health, Menstruationsproblemen, auch noch anderen Aspekten. Du bist die Gesundheitsexpertin bei Hello Inside und das sind, glaube ich, die Themen, mit denen ihr gestartet seid. Ich habe verstanden, ihr macht inzwischen auch noch andere spannende Themen, die schon über den Women's Health Fokus hinausgehen, sodass auch wir Männer davon profitieren können, was ihr für Erkenntnisse gewonnen habt. Ja, sehr spannend. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du dich für dieses Thema Gesundheit allgemein, aber gerade für das kontinuierliche Blutzuckermessen interessiert hast? Weil das ist ja doch schon, wenn man jetzt nicht Diabetiker ist, schon ein bisschen nerdiges Thema immer noch.
Absolut. Und das ist eine super spannende Frage. Also das Thema Gesundheit liegt mir einfach nahe. Also ich habe einerseits eben Public Health studiert, aber auch Ernährungswissenschaften und Diätologie. Also ich habe einen starken Hintergrund mit Ernährung und habe einfach gemerkt, dass wir Menschen so, wir glauben, wir können nur mit Ernährung immer alles richtig machen. Und das ist eben auch schon das, worauf wir dann nachher noch eingehen werden, dass es andere Themen auch noch gibt, die für die Gesundheit wichtig sind. Aber eben gleichzeitig auch, dass wir oftmals gar nicht wissen, was in unserem Körper vor sich geht. Also wir essen irgendetwas, sei es jetzt vermeintlich gesund oder auch ungesund, und haben aber nicht unbedingt das Verständnis, was macht es denn mit unserem Körper. Und oftmals vergessen wir dann unser Wohlbefinden oder das Befinden, das wir haben, mit dem in Verbindung zu setzen, was in unserem Körper passiert. Und das ist genau das, was ich eben bei der kontinuierlichen Blutzuckermessung so spannend finde. Denn zum Beispiel eben meine Mutter hat zwar Diabetes, hatte lange Zeit aber nur dieses klassische Fingerstechen gemacht. Und dann haben wir uns halt oftmals unterhalten und sie hat dann gesagt, ja, ich fühle mich so müde oder ging einfach auch zum Beispiel in der Nacht manchmal nicht gut. Hat dann quasi ihren Finger gestochen und zu sehen, sie ist im Unterzucker. Und das war irgendwie so dann auch dieses Thema, kontinuierlich zu messen, wenn man nicht immer stechen muss und einfach so ein bisschen den Bezug zum Körper und seinem Empfinden quasi wieder zu bekommen, war dann das, warum ich gesagt habe, ja, sau cooles Thema, da möchte ich dabei sein.
Sehr gut. Ich kann es komplett nachvollziehen, habe, glaube ich, eine ähnliche Geschichte zu dem Thema. Aber vorher nochmal, wie kam es denn insgesamt zu dem Diätologie-Studium und dem Interesse dafür? Gab es da einen besonderen Hintergrund, Auslöser oder?
Also ich wollte in Österreich, ich bin in vielen Sachen quasi so das Versuchskaninchen gewesen. Ich habe maturiert oder mein Abitur gemacht, gerade zu dem Zeitpunkt, wo in Österreich die Eignungstests für Medizin eingeführt worden sind. Und ich habe eben diesen Eignungstest gemacht, weil ich Medizin immer sehr spannend fand. Ich habe selber quasi einen Sporthintergrund, war immer sehr, sehr sportlich und wollte dann eigentlich quasi Sportmedizin studieren. Habe aber dann quasi den Aufnahmetest nicht geschafft, beziehungsweise hätte nur nach Innsbruck gehen können. Damals wollte ich nicht nach Innsbruck, sondern nur nach Wien. Long story short, habe dann gesagt, okay, jetzt schaue ich mir mal einfach nur Ernährung an, weil das kommt quasi so dem Körper am nächsten. Und bin dann einfach hängen geblieben, weil ich es einfach sehr, sehr spannend fand und weil es tatsächlich praktikabler ist, bis zu einem gewissen Grad, als tatsächlich dann die Medizin ist. Und deswegen, wie gesagt, mein persönlicher Hintergrund, sehr lange, sehr viel Hochleistungssport getrieben, Sportmedizin, und dann aber eigentlich realisiert, Ernährung ist greifbarer. Also deswegen auch die Ernährungswissenschaft, aber die Ernährungswissenschaft ist ja dann doch noch sehr theoretisch. Deswegen dann eben auch die Diätologie dazu, damit ich dann auch praxisnahe und praxisrelevante Empfehlungen geben kann, weil es mir einfach wichtig ist, jeden einzelnen Menschen das Gefühl zu geben, sie haben einen Werkzeugkasten in der Hand, mit dem sie etwas machen können. Also nicht nur quasi Studien zu verbreiten, sondern eben auch wirklich Tools an die Hand mitzugeben, wo sie sagen, hey cool, das kann ich persönlich in meinem Alltag umsetzen. Das ist genau das, was für mich in meinen Alltag hineinpasst. Und das passt auch wunderschön eigentlich wieder mit Hello Insight zusammen, weil wir ja auch personalisiert sind. Wir geben individuelle Tipps und haben dann eben auch noch die Möglichkeit zu sagen, hey, wenn jetzt zum Beispiel in Ernährung nicht das ist, wo du gerade ansetzen kannst, schau dir doch mal dein Bewegungsverhalten an oder schau dir mal zum Beispiel dein Stressverhalten an oder wie reagierst du, wenn du gestresst bist oder auch wie schaut dein Schlaf aus, und dabei wirklich gezielte Tipps zu geben, finde ich persönlich viel, viel spannender, als nur quasi mit einzelnen Parametern zu arbeiten und nicht die Zeit zu haben, auf das Individuum einzugehen.
Sehr, sehr spannend. Ich glaube, das hat sich auch in der Medizin im Laufe der letzten Jahrzehnte oder Jahre verändert. Es war, glaube ich, früher noch eine mehr ganzheitlichere Ausbildung. Ja. Und ich kenne das auch aus Partnerschaften mit Universitäten, wo mir die Partner quasi sagen, dass sie in ihrem gesamten Medizinstudium eine halbe Stunde oder eineinhalb Stunden irgendwas zu Ernährung gemacht haben. Ich kann das immer noch nicht glauben und habe es auch nie validiert, aber es scheint auf jeden Fall kein großes Thema im Rahmen der Medizin zu sein. Und klar, die Medizin ist ja so spezialisiert, auch irgendwie nachvollziehbar, dass man sich dann nicht mehr in vielen Bereichen sehr gut auskennen kann. Und ja, aber ich sehe es ähnlich wie du, und wir mit Sarah Screen sehen es natürlich auch ähnlich wie du. Gerade wenn es darum geht, Gesundheit aufrechtzuerhalten oder Menschen dabei zu unterstützen, sie zu schützen, dann ist wahrscheinlich der hochspezialisierte Arzt wahrscheinlich gar nicht der richtige Ansprechpartner, sondern den brauchen wir, wenn es dann eben nicht geklappt hat. Und dann wollen wir aber auch, dass er sich wirklich sehr spezialisiert auskennt. Aber im besten Fall kriegen wir ja die Kurve und müssen den ein oder anderen Arztbesuch nicht unternehmen. Ja, klasse. Wie sieht denn so dein Alltag bei Hello Insight aus? Was für eine Rolle hast du dort und wie füllst du sie aus?
Also ich bin mal Hello Insight Head of Nutrition. Das klingt jetzt nach einem sehr, sehr hochtrabenden Titel. Gleichzeitig geht es einfach nur darum, alle unsere wissenschaftlichen Grundlagen zu prüfen und zu schauen, okay, wie können wir sie eben wieder greifbar machen? Also das ist so diese eine Aufgabe, die ich habe. Deswegen haben wir zum Beispiel eben auch diese einzelnen Programme, die wir in unserer App anbieten. Das sind so edukative Inhalte. Die sind quasi entweder aus meinem Kopf oder sogar aus meiner Feder entstanden, wo ich gesagt habe, okay, wie können wir dieses ganze wissenschaftliche Wissen, das es zur Verfügung gibt, einfach, ich sage jetzt mal, zu dem Laien zur Verfügung stellen, und haben da eben so Kurse entwickelt, die eben begleitend zum kontinuierlichen Glukosemessen stattfinden. Und dann haben wir, also eine andere Aufgabe ist dann eben auch im Zuge dessen, ich nenne es mal, also wir nennen es Experimente, sich zu überlegen, und diese Experimente sind dann eben Vergleiche einstellen zu können. Also wirklich in der App zu sagen, okay, was passiert jetzt, wenn ich, klassisches Beispiel, eine traditionelle Pasta esse und eine Vollkornpasta. Wie reagiert mein Blutzucker? Und meine Aufgabe ist dabei eben gewesen zu überlegen, was sind denn so gute Beispiele? Wo kann man gute Vergleiche sehen? Wo kann man auch natürlich so ein bisschen tragischere Experimente oder Blutzuckerkurven sehen? Und dann natürlich eben auch so dieses ganze Individuelle und dann sich auch anzuschauen, okay, weil wir bei uns in der App, wir verwenden einen gewissen Algorithmus, der dann eben auch diese individualisierten Empfehlungen gibt. Aber meine Aufgabe lag dann auch dabei oder liegt nach wie vor dabei zu sagen, was passiert, wenn jetzt zum Beispiel eine Kurve so aussieht, was ist dann so der Hintergrund? Weil wir aufgrund dieser ganzen Daten, die uns zur Verfügung stellen, natürlich auch schon gewisse Muster erkennen können. Und meine Aufgabe ist eben dann dabei gewesen, okay, wenn die Kurve so aussieht, ist wahrscheinlich dieser Fall eingetreten und dementsprechend empfehlen wir dieses. Also so dieses technische, also das, die menschliche Komponente zum Technischen zu verbinden, das ist so meine Aufgabe. Und dann das andere ist natürlich auch, sich zu überlegen, was könnten neue, coole Innovationen sein? Was brauchen unsere Nutzerinnen, vor allem Nutzerinnen, damit sie einerseits mit der App noch besser umgehen können, damit es klarer ist oder auch, ja, was ist Feedback, das sie brauchen, beziehungsweise was bekommen wir an Feedback und können dann quasi wieder umwandeln. Also ich habe ein sehr, sehr vielfältiges Aufgabengebiet.
Ich freue mich immer mehr auf dieses Gespräch. Das wird sehr, sehr spannend, aber es wird, glaube ich, eher die Herausforderung, das in 30 Minuten hinzubekommen. Ja. Wer sind denn so die Hauptnutzer eurer App und mit was für einer Fragestellung wenden die sich an euch?
Super gute Frage. Ich würde mal sagen, es gibt zwei Gruppen. Das eine sind tatsächlich Frauen, die, wie du schon auch so ein bisschen angesprochen hattest, Schwierigkeiten mit ihrem regelmäßigen Zyklus haben. Vielleicht auch bemerken so, okay, Kinderwunsch in Zukunft oder jetzt schon vorhanden und es klappt einfach nicht. Also wirklich so dieses Zyklus-Gesundheitsthema ist sehr, sehr groß bei unseren Frauen oder auch so ein bisschen im Hintergrund mitschwingen, aber darüber spricht natürlich keiner so gerne, das Thema Abnehmen, weil ja oftmals eben auch quasi Zyklusgesundheit und Abnehmen mit einhergehen. Dann haben wir eben auch Frauen im Zusammenhang mit ihrer Menopause, also den Wechseljahren. Aber auch das ist quasi so ein bisschen zyklusabhängig. Also das ist für mich also dieser Bucket-Zyklus. Und dann haben wir auch so eine Gruppe, ich nenne sie so gerne die Biohacker oder die Early Adopters. Das sind dann eher Männer, die vielleicht auch das Thema Gewicht im Hintergrund haben, aber wahrscheinlich auch nicht so gerne drüber sprechen. Oder dann einfach sagen, hey, sie wollen noch besser sein in dem, was sie tun und wie sie vorangehen. Aber das ist eher so die kleinere Gruppe. Also es sind eher so, sage ich mal so, vor allem Frauen und in diesen Frauen einerseits Wechseljahre und andererseits Zyklusgesundheit im Hinblick vielleicht auf einfach Wohlbefinden oder eben tatsächlich Abnehmen oder eben Kinderwunsch.
Wie hoch ist denn der Anteil, oder habt ihr Daten dazu, der Anteil der Frauen, die Zyklusprobleme haben, die so groß oder intensiv sind, dass sie aktiv nach einer Lösung wie eurer suchen?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich muss gestehen, ich habe jetzt nicht on top of my head Zahlen. Mein Eindruck ist, dass wenn ich mir unsere Frauen ansehe, ist es vermutlich so 70% Zyklus und momentan schon so 40% Wechseljahre oder eben Abnehmen. Ja. Also das sind so, also schon die Mehrheit, die sich auf ihren Zyklus fokussieren möchte oder weil sie vielleicht auch schon eine PCO-Diagnose haben, so in diesem Bereich drinnen.
Ja. Und inwiefern hängen so Zyklusprobleme, Kinderwunsch mit dem Blutzucker zusammen?
Meine Lieblingsfrage. dafür muss ich ein bisschen ausholen. Und zwar dabei ist es einfach wichtig zu verstehen, dass unser Blutzucker wird von Hormonen reguliert und spezifisch vom Hormon Insulin und Cortisol. Also Insulin ist das Hormon, das unseren Blutzucker senkt und Cortisol ist das Hormon, das unseren Blutzucker in Stresssituationen zum Beispiel nach oben bringen kann. Diese beiden Hormone sind so unsere Masterhormone und ich sage auch gerne, sie sind so die lautesten Hormone, die wir zur Verfügung haben. Wenn jetzt Insulin und Cortisol oder vor allem das Insulin ständig gebraucht wird und ständig, quasi ich sage, unter Anführungszeichen laut schreit, kann unser Körper gar nicht, der weibliche Körper, auf die anderen Hormone und die Signale achten. Das bedeutet, alle Schilddrüsenhormone werden dann quasi untergeordnet, weil eben die Aufgabe ist, dass der Blutzucker reguliert wird. Und nach den Schilddrüsenhormonen in dieser Hormonhierarchie kommen dann eben auch die Geschlechtshormone, wie zum Beispiel Progesteron, Östrogen oder auch Testosteron. Mhm. Und diese Hormone sind ja die, die maßgeblich unseren Zyklus regulieren. Anders gesagt, wenn unser Blutzucker aus dem Gleichgewicht ist, und eben Insulin ständig im Vordergrund steht, kann unser Körper sich nicht auf unseren regelmäßigen Zyklus fokussieren. Dementsprechend kann es dann eben zu Zyklusschwierigkeiten kommen. Mhm. Und umgedreht, wenn wir unseren Blutzucker gut im Griff haben, dann kann die Kaskade wunderschön nach unten gehen und unser Körper kann sich sehr wohl auch auf den Zyklus konzentrieren und seinen gewohnten Aktivitäten nachgehen.
Klasse. Und das heißt also, den Blutzucker, den steuere ich am besten über meinen Stresslevel und über meinen Insulinspiegel.
Kann man so vereinfacht, sehr vereinfacht gesagt, ja.
Super. Gucken uns auch gerade Cortisol im Zusammenhang mit Long-Covid oder Burnout an. Es gibt ja so ein typisches Tagesprofil, also bei Gesunden sollte der möglichst hoch sein und dann über den Tag runtergehen. Mhm. Was ist ein guter Cortisolspiegel, um meinen Blutzucker also niedrig zu halten? Ich gehe jetzt mal immer von dem Problem aus, dass der Blutzucker eher zu hoch ist als zu niedrig.
Also generell ist es ja so, dass quasi durch unsere Stressreaktion steigt der Cortisolspiegel an. Mhm. Und der Wunsch beim Blutzucker ist, dass der Cortisolspiegel in einer ausgeglichenen Balance zum Blutzucker ist. Ja? Also wirklich sehr vereinfacht gesagt ist, wir wollen, dass unser Cortisolspiegel niedrig ist. Das steht jetzt so ein bisschen zu dem im Widerspruch, was du gesagt hast. Aber niedrig heißt im Verhältnis des Tagesprofils. Mhm. Unser Cortisolspiegel, so wie du gesagt hast, in der Früh steigt er etwas an. Dementsprechend ist es aber eben auch wichtig zu verstehen, wann welche Mahlzeiten für meinen Körper ganz gut geeignet sind. Um eben mit diesem Cortisol, weil dieser den Blutzucker eher schneller antreibt oder nach oben steigen lässt, mitzuspielen, damit unser Körper eben besser mit dem Blutzucker umgeht. Also wie gesagt, Cortisolspiegel im Verlauf des Tagesprofils eher niedrig zu halten und nicht ständig versuchen, Ausreißer zu bekommen, da das sonst den Blutzucker nach oben treibt. Und ich kann da auch ein gutes praktisches Beispiel nennen. Ich habe zum Beispiel gemerkt, wenn ich unangenehme Meetings hatte, die zum Glück eher selten der Fall sind, aber so, wenn man so gemerkt hat, oder schnell zwischen Meetings hin und her gehetzt ist, dass mein Blutzuckerspiegel dann immer wieder angestiegen ist. Also das war für mich immer so dieser, wo ich gemerkt habe, so okay, warte mal, Luise, mach mal ganz kurz Pause, mach das Fenster auf oder atme einfach tief durch. Und alleine das zu sehen, dass ein paar tiefe Atemzüge schon sich auf die Stressreaktion, aber gleichzeitig dadurch natürlich auch auf den Blutzucker auswirken, ist einfach wahnsinnig spannend und bemerkt man viel eher oder dem glaubt man viel eher, wenn man es selber mal gesehen hat, als wenn man es nur hört.
Ja. Kann ich komplett zustimmen. Ich habe auch ein paar Mal Langzeitsensoren gehabt, bevor ich euch kannte. Mhm. Und ja, ich finde es auch überraschend, ne, wie präzise und schnell man dann Rückschlüsse ziehen kann. Wenn ich jetzt an so, also das heißt, wenn morgens mein Cortisolspiegel natürlicherweise eigentlich hoch ist, dann ist das verbunden mit einem, ist ja auch, glaube ich, beobachtet, einem höheren Blutzuckerwert im Morgen und dann aber eigentlich soll es über den Tag dann sinken. Das heißt also, die stressigen Termine lieber auf den Morgen legen, damit sie mir richtig gleich auf den Magen schlagen, wenn genau. Mein Blutzucker sowieso noch hoch ist und dann das Kind sowieso in den Brunnen gefallen ist.
Genau, also es ist tatsächlich so und es ist auch super, super spannend zu sehen, dass wenn man schläft, ist ja der Blutzucker etwas niedriger, als er dann quasi im Verlauf des Tages ist. Es liegt einfach daran, dass unser Körper ja nur unter Anführungszeichen sich um die Regeneration kümmern sollte und dementsprechend nicht so viel Energie braucht. Und dann sieht man wunderschön, dass der Blutzucker, wenn man regelmäßig oder halbwegs regelmäßig aufsteht, dass der Blutzucker mal nach unten sinkt. Und dann, kurz bevor man aufsteht, steigt er wieder an und steigt noch ein bisschen weiter nach oben. Und das ist eben genau das, weil unser Körper in dem Moment quasi Cortisol ausschüttet, um uns zu signalisieren, hey, du musst aufstehen. Ja. Ready for the day, let's go. Und das ist eben genau dieses Wunderschöne, wo man dann sieht, so dieses Profil. Und dementsprechend empfehle ich da auch immer ganz gerne zu schauen, okay, und das ist auch zum Beispiel ein Grund, warum ich persönlich nicht empfehle, nüchtern Sport zu machen und vor allem keinen hochintensiven Sport, weil es dann quasi zu sehr an den Stressmechanismus quasi geht und das noch mehr in die Höhe treibt, um dementsprechend quasi dann unserem Körper nicht unbedingt etwas Gutes tut, sondern eher den negativen Effekt hat. Und vor allem Frauen, die dann versuchen, ihren Zyklus in Gleichgewicht zu bringen, ist es dann eher nachteilig, wenn sie nüchtern und vor allem hochintensiven Sport in der Früh machen.
Wo kommt denn der Zucker her? Also wenn ich an das Morgensthema denke, na, da habe ich ja eigentlich irgendwie ein paar Stunden gefastet über die Nacht, habe potenziell ja meine Energie in Form von Blutzucker unter anderem verbraucht. Mhm. Und wo, also dann geht morgens der Cortisolspiegel hoch und wo kommt der Zucker dann her?
Also generell, ganz kurz vielleicht noch so als Erklärung, der Blutzucker oder der Zucker kommt quasi eigentlich aus unserer Nahrung. Ja, also wenn wir vor allem Kohlenhydrate zu uns nehmen, wird unser Körper diese Mahlzeit so verstoffwechseln, dass wir dann die Energie in Form von Zucker bekommen. Dieses, was wir zu uns nehmen, oftmals nehmen wir ja mehr zu uns, als wir in dem Moment eigentlich brauchen. Ja, und ein gesunder und guter Stoffwechsel, sage ich jetzt, unter Anführungszeichen gut, kann das Ganze dann so verstoffwechseln, dass es quasi gespeichert wird. In Form von, es kommt entweder in die Leber, ist quasi der Langzeitspeicher, oder kommt dann eben auch in die Muskeln. Das, was du jetzt dann angesprochen hattest, wenn wir längere Zeit gefastet haben und dann aber Energie brauchen, ist unser Körper ein wunderschönes Meisterwerk, weil er quasi an diese Speicher, an diese Reserven, die wir haben, geht, um quasi wieder zuckerfrei zu machen, damit wir eben die Energie haben. Und alles, was quasi zu viel ist, kann aber tatsächlich auch als in den Fettzellen quasi gespeichert werden. Und das ist dann das, warum es manchmal so schwierig ist abzunehmen, weil das halt quasi dann sehr, sehr lange dauert, aus den Fettzellen zu Energie gemacht zu werden. Also ich empfehle ganz gerne vor allem den Muskelspeicher und den Leberspeicher und dann quasi zu schauen, wie man damit haushaltet.
Okay, also genau darauf wollte ich so ein bisschen hinaus, weil eigentlich, wenn ich jetzt nüchtern Sport mache, ist doch eigentlich perfekt, wenn dann wird gleich mein Fettgewebe quasi angegriffen und zurück in Zucker gewandelt und in den Muskeln verbrannt. Aber du sagst, es ist, der Prozess ist zu langsam, deswegen funktioniert es nicht und die Folge ist eigentlich nur mein Stress geht höher.
Genau, und, also geht der Stress okay. höher und es wird tatsächlich auch Muskelsubstanz angegriffen.
Ja, okay.
Somit quasi baut man eigentlich gar keine Muskeln auf und baut kein Fett ab, sondern es wird eher das Fett mehr oder wird einfach nicht abgebaut und die Muskeln dann auch abgebaut. Also okay. deswegen immer ganz, also meiner Meinung nach sehr vorsichtig sein mit durch den Sport.
Das heißt also der Trugschluss. Achtung, Trugschlussgefahr. Genau. Das heißt, wenn ich nüchtern Sport mache, dann dauert es erstmal eine Weile, bis alle, was ist das, Glucagon oder
genau.
Glucagonspeicher in den Muskeln und in der Leber. Glucagon ist das Hormon.
Genau.
Also bis die verbraucht sind, da muss ich schon eine Weile Sport machen. Und nur wenn ich dann tatsächlich über diese Grenze gehe, dann werden die Fettzellen quasi zurückgebaut. Aber ich habe eben dann die Folge, dass eben zuerst die Muskeln und die Muskeln darunter leiden.
Genau, ne? Okay. Genau. Und das ist ja eigentlich genau das, was wir eigentlich nicht wollen, wenn wir Sport machen. Wir wollen ja schauen, dass unsere Muskeln aufrechterhalten bleiben, weil Muskeln sind ja unser stoffwechselaktives Gewebe.
Ja.
Das heißt auch, also jemand, der mehr unter Anführungszeichen Muskeln hat, hat auch in der Regel oftmals einen halbwegs guten Glukosestoffwechsel, weil der Vorteil eben quasi von Muskeln ist, dass sie quasi die Energie brauchen und dementsprechend der Blutzucker sich leichter regulieren lässt.
Klasse. Jetzt sind wir schon zum Abnehmen-Thema gekommen, aber ich habe meine Fragen zum Zyklus-Thema sind, glaube ich, noch gar nicht vollständig beantwortet. Also das heißt, wie ist dieser genau der Zusammenhang, den ich dort quasi beeinflussen muss? Das Ziel ist es, was sind die Menstruationsprobleme überhaupt? Ist das unregelmäßig oder Schmerzen oder starke
Blutungen? Genau, also ich fange gleich einmal mit den Menstruationsproblemen an, die du angesprochen hast. Und zwar einerseits tatsächlich Zyklus, also kurz bevor die Periode eintritt, wirklich so diese Krämpfe, also dieser Heißhunger. Das ist eines der Sachen, die unsere Frauen sehr, sehr oft bemerken. Dann das andere ist tatsächlich auch Krämpfe während der Periode oder eben auch so kurz bevor der Zyklus, bevor die Periode beginnt, Müdigkeit oder so dieses schlappe Gefühl. Und all das quasi kann man durch einen regulierten Blutzucker ganz gut in den Griff bekommen. Ich sage jetzt nicht, dass alles dann auf einmal tipptopp sein wird, ja, sondern es ist einfach ein Prozess, dass sich unser Körper daran annähert. Aber das Spannende ist eben, oder ja, dass wenn wir uns Blut, also anders gesagt, unser Zyklus sind, ich sage jetzt mal so 28 Tage, ist jetzt so der ideale medizinische Zyklus. Ja. Und wenn der Zyklus beginnt, steigt vor allem anfangs das Progesteron an, also Östrogen, Entschuldigung, das Östrogen an. Und das Östrogen ist ein Hormon, das uns, ich sage es unter Anführungszeichen, insulinsensitiv macht. Ja. Bedeutet auch, dass wenn wir Kohlenhydrate zu uns nehmen, dass unser Körper damit besser umgehen kann. Besser umgehen im Sinne von, es wird leichter verstoffwechselt, weil quasi das Östrogen ein guter Unterstützer für den Insulinstoffwechsel ist, weil insulinsensitiv bedeutet, wir brauchen weniger Insulin, um den Blutzucker zu senken. Mhm. Ja? Dann in der zweiten, und das ist so in der ersten Hälfte, in der zweiten Zyklushälfte steigt dann das Progesteron an. Und also es ist immer beides vorhanden, aber das Verhältnis quasi verändert sich. Und wenn dann quasi so das Progesteron-Verhältnis mehr ist als das Östrogen, dann bedeutet das, wir werden weniger insulinsensitiv. Manche sagen insulinresistent, ich bin ein bisschen vorsichtig, wir werden deswegen nicht insulinresistent, sondern wir reagieren weniger gut auf das Insulin. Unser Blutzucker fällt nicht ganz so schnell ab oder vielleicht fällt er sogar schneller ab, weil wir quasi ja einfach mehr Insulin auf einmal dann ausschütten, weil unser Körper so mit diesem Regulationsmechanismus überfordert ist. Und dann ist aber genau das Problem, dass wenn der Blutzucker zu stark nach unten fällt, einerseits merken Frauen dann, dass sie müde sind. Das ist eben genau das, was halt Frauen auch anfangs oder kurz vor ihrer Periode beschreiben. Oder eben auch, dass sie Heißhunger haben und all das, wenn der Blutzucker stark nach unten fällt oder sehr niedrig ist, weil eben quasi zu viel Insulin ausgeschüttet wurde, dann ist es eben genauso, dass dann wir schnell zur Energie greifen und dann ist also die Schokolade oder die Chips oder was auch immer das, woran man dann greift, ja. Weil ja schneller Energie. Und das ist eben genau das, warum dann quasi ein ausgeglichener Blutzuckerspiegel von Vorteil ist oder wenn man weiß, was man essen kann, um diese Energietiefs zu vermeiden, um diese Krämpfe zu vermeiden. Und genau das ist ja auch so, dass wenn man dann sagt, okay, man hat vielleicht auch so Zykluskrämpfe, auch das kann man quasi mit einer gut regulierten Blutzucker, mit einem gut regulierten Blutzucker ganz gut in den Griff bekommen, weil dann diese Inflammation, also diese Entzündungsmechanismen im Körper besser ausgeglichen sind und sich der Körper nicht nur ums Insulin quasi wieder kümmern
muss. Ja, okay, aber das ist also die schlechte Nachricht. Schokolade ist kein guter Regulator in der Situation. Möchtest du diese Nachricht tatsächlich jetzt mit uns allen teilen?
Ja, Milchschokolade vielleicht weniger gut, ja. Aber wenn man wirklich, und das ist genau das, was man dann bei uns auch testen kann, wie man individuell auf Schokolade reagiert. Also allgemeine Aussagen gibt's nicht. Ja. Das ist so die aber man kann halt dann zum Beispiel sagen, okay, vielleicht eher zur dunklen Schokolade zu greifen oder eben seine eigenen Snacks zu finden. Also ich war gerade vor kurzem in einem anderen Podcast eingeladen, wo auch die Podcast-Host uns probiert hat und sie hat dann selber getestet und gemerkt, so okay, für sie ist der perfekte Snack ein Skyr oder halt fettreiches Joghurt mit Heidelbeeren und ein paar Schokoladenchips. Und so kann man dann auch Schokolade zu sich nehmen, muss nicht darauf verzichten, aber es kommt halt quasi auf die Menge drauf.
Okay, aber das heißt also, die schlechte Nachricht, nicht für jeden ist es richtig gut. Genau. Aber die gute Nachricht ist, ihr helft mir quasi. Ich habe jetzt das Zyklusproblem nicht, aber ich vermute oder hoffe, dass es für mich trotzdem, ihr mir trotzdem helfen könnt, rauszufinden, dass es für mich sehr gut ist.
Genau.
Okay, das ist ja schon eine schöne Nachricht. Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren.
Sehr gut.
Klasse. Und aber das heißt, was ist denn der evolutionäre Hintergrund oder habt ihr da mal drüber nachgedacht, wie kommt es, dass quasi dass Frauen in der ersten Zyklushälfte höher insulinsensitiv sind und in der zweiten weniger? Gibt es evolutionär eine Erklärung oder eine Vermutung, die du hast oder die dokumentiert ist?
Ich vermute, dass es evolutionär darin liegt, dass wir in der zweiten Zyklushälfte kann es ja schon sein, dass eine Fruchtbarkeit stattgefunden, also dass eine Befruchtung stattgefunden hat.
Ja.
Und Insulin ist auch quasi unser aufbauendes Hormon. Ne? Und wenn, also wie gesagt, das ist jetzt nur eine Vermutung,
ja.
Aber wenn ich mir vorstelle, es hat eine Befruchtung stattgefunden und ich weiß, Insulin ist unser aufbauendes Hormon, dann fängt der Körper schon an, quasi zu sagen, okay, ich speichere Energie oder ich mache quasi so, ich hamster schon mal die Energie, weil möglicherweise brauche ich sie in den nächsten 10 oder 40 Wochen, brauche ich dann möglicherweise die Energie, um quasi ein kleines Kind heranzuziehen und dementsprechend die Energie zu haben. Also das ist so der Grund, warum ich mir vorstellen könnte, es wäre hilfreich. Gleichzeitig ist es aber zum Beispiel auch so, dass wenn wir gestresst sind, dass es mit der Fruchtbarkeit viel schwieriger ist, weil unser Körper sagt so, wow, du bist jetzt gerade so super gestresst, ich versuche jetzt gar nicht,
Ressourcen hier ein Kind einzupflanzen. Genau. Und wie habt ihr oder gibt es Beobachtungen, was passiert, wenn quasi die Eizelle befruchtet wurde, bleibt dann diese Insulinresistenz niedrig, weil diesen Bedarf quasi Energie zu horten oder Ressourcen, Nährstoffe zu horten, das würde ja weiter bestehen dann.
Genau, also es ist tatsächlich so, also ich kann jetzt wirklich aus 100% eigener Erfahrung sprechen.
Ja.
Und zwar ist es so, dass wenn die Befruchtung stattgefunden hat, persönlich jetzt bei mir, war es tatsächlich so, dass mein Blutzucker mal komplett auseinander, also wirklich komplett aus Rand und Band war und ich anfangs nicht wusste, was jetzt los ist. Und dann ist es so, dass ja unser Progesteron immer mehr wird. Also im Verlauf der Schwangerschaft steigt das Progesteron immer mehr an, und bereitet uns dann eben quasi auf das Kind vor. Und dementsprechend kann es eben dann auch dazu kommen, dass Frauen wirklich so diesen Schwangerschaftsdiabetes entwickeln, weil quasi so das mit dem Insulin nicht mehr so gut reguliert wird. Und viele Frauen, deswegen macht es auch Sinn, quasi so diesen Schwangerschaftsdiabetes-Test zu machen, um halt herauszufinden, wo stehe ich denn eigentlich? Weil man bekommt auch mehr Hunger, man hat dann auch vielleicht schneller, man braucht schneller mal Energie, weil man merkt so, oh, okay, irgendwie jetzt brauche ich was. Logische Folge, man greift zu etwas, das halt schnell Energie gibt, oftmals etwas Süßes. Und somit ist es dann quasi schwierig, den Blutzucker wieder zu regulieren. Und so kann es dann eben zu Gestationsdiabetes kommen. Muss aber nicht sein. Ja. Also es gibt ja sehr viele Frauen, die quasi keinen Schwangerschaftsdiabetes entwickeln. Aber ich empfehle dennoch, einfach egal, wo man sich in seiner Reise befindet, gewisse Tipps und Tricks umzusetzen, um eben zu vermeiden, dass sich eben, egal in welcher Situation man befindet, sich Diabetes entwickelt.
Hammer, so spannend. Ich habe meine Fragen vom Anfang leider noch mich nicht mal angefangen zu fragen. Genau, ach so, einen Punkt vielleicht für alle, die zuschauen oder zuhören. Falls ihr eine andere Hypothese oder eine unterstützende Hypothese für das Thema, warum ist es in der ersten Zyklushälfte eine höhere Insulinsensitivität als in der zweiten, habt, dann postet das doch bitte gerne einmal in die Kommentare. Ja, ich finde es immer super spannend. Es ist zwar jetzt vielleicht nicht der allerwissenschaftlichste Ansatz, aber ich finde, es hilft mir persönlich immer gut, wenn ich diese evolutionären Hintergründe, zumindest irgendwie eine halbwegs plausible Theorie habe, mir die Fakten dazu auch leichter zu merken. Deswegen, ja, super, also war für mich schlüssig. Ne? Also in der ersten Hälfte, in der zweiten Hälfte brauche ich einfach, nach einer potenziellen Befruchtung brauche ich einfach Ressourcen. Spannend. Genau, du hast vorhin verschiedene Kurse angesprochen, die ihr anbietet. Ich glaube, das würde den Rahmen wahrscheinlich leider heute sprengen, wenn wir da jetzt im Detail aufgehen, aber vielleicht kannst du uns einen kleinen Überblick geben, was das bedeutet. Was sind das für Kurse? Was kann ich dort quasi lernen?
Sehr gerne. Also wir haben, wie gesagt, 4 verschiedene Kurse. Das eine ist tatsächlich so dieses Glucose Basic. Das ist einfach nur so ein Grundverständnis dafür zu bekommen, was macht denn eigentlich unser Blutzucker und was sind so ideale Werte oder optimale Werte, ich versuche ideal zu vermeiden, was sind so optimale Werte, warum ist es wichtig quasi oder wie reagiert der Blutzucker bei Sport, was bedeutet das alles, das ist wirklich das Basisprogramm. Dann haben wir ein Programm, das ist für 2 Wochen, das nennt sich Hello Sugar, das ist das, was vermutlich auch für die Männer am interessantesten ist, wo wir einfach so Alltagsdummheiten aufdecken. Zum Beispiel, was passiert, wenn ich einen Cappuccino trinke? Oder was passiert, wenn ich jetzt eine Handvoll Chips im Vergleich zu Gummibären esse? Also wirklich so komplett banale Dinge, die aber dennoch sehr, sehr veranschaulich, also sehr beeindruckend sind, weil man es einfach sieht. Also das ist so das, was ich auch ganz gern sage. es muss nicht immer super wissenschaftlich im Sinne von allen möglichen unterschiedlichen Lebensmitteln sein, sondern es kann wirklich, können einfach Dinge sein, die wir zu Hause haben. Also das ist so Hello Sugar, um einfach zu verstehen, was macht eigentlich so mein Körper. Das ist so der Einstiegerkurs. Dann haben wir noch unser Hello Hormones Programm. Das ist das für die Frauen, die so mit dem Zyklus quasi ein bisschen mehr in den Einklang bringen wollen, wo wir eben genau auf diese Sachen eingehen. Was passiert in der ersten, was passiert in der zweiten Zyklushälfte? Haben dafür auch tatsächlich spezifizierte Experimente, sagen zum Beispiel, okay, iss mal eine Banane in der ersten Zyklushälfte und eine Banane kurz bevor du deine Periode bekommst. Was passiert? Mega interessant. Und das vierte Programm ist unser Hello Menopause. Das ist eben das, was spezifisch für Frauen in den Wechseljahren oder vielleicht, wo sie glauben, sie sind in den Wechseljahren, wissen es noch nicht, zugeschnitten ist, um zu verstehen, wie können sie denn ihre Symptome, ihre Wechseljahresbeschwerden, sei es jetzt eben, wie gesagt, Hitzewallungen oder eben auch das Thema Schlaf ist für Frauen in den Wechseljahren ein sehr, sehr großes Thema oder eben auch das Thema Gewicht. Was können sie machen, um diese Symptome zu lindern bzw. zu reduzieren?
Sehr spannend. Klingen alle interessant. Ich fürchte, ich kann nicht alle ausprobieren, biologisch bedingt.
Ausprobieren kannst du sie schon.
Ja, genau. Die Erkenntnisse werden wahrscheinlich sich manchmal im Rahmen halten. Aber das mit den Lebensmitteln, das finde ich hochinteressant. Du hattest es am Anfang ja gesagt, die konventionelle versus die Vollkornpasta. Welche ist denn besser?
Aus wissenschaftlichen Ergebnissen ist es die Vollkornpasta al dente gekocht. Also es gibt da ganz viele unterschiedliche Abstufungen, aber das, was für die meisten am besten funktioniert, ist tatsächlich Vollkornpasta al dente, idealerweise sogar noch kalt.
Richtig interessant. Ich hatte das am Wochenende erst gehört. Mein Vater hatte es mit mir geteilt. Wenn man Kartoffeln kocht, kocht und sie abkühlen lässt, dann wird irgendwie die Stärke so verarbeitet, verstoffwechselt, dass der Insulin oder der Blutzuckerpeak viel niedriger ausfällt. Ist das genau. Kann man das verallgemeinern oder ist das auch wieder komplett individuell abhängig? Oder
ich würde sagen, das ist etwas, was man ganz gut verallgemeinern kann. Es hängt einfach aufgrund der resistenten Stärke zusammen. Also alle stärkereichen Produkte, das sind eben Kartoffeln oder Pasta oder auch Reis, wenn die quasi aufgekocht werden und dann abgekühlt, entwickelt sich etwas, das nennt sich resistente Stärke. Und resistente Stärke bedeutet nur, dass die Struktur viel komplexer ist und dementsprechend schwieriger ist aufzubrechen und somit auch unser Blutzucker langsamer ansteigt. Wo ich aber immer ein bisschen vorsichtig bin, ist, es kann auch dementsprechend dann leider zu Verdauungsbeschwerden kommen, wenn man es nicht gewöhnt ist, ja, weil es einfach quasi ein neuer Stoffwechselprozess ist. Aber prinzipiell, wenn man Kartoffeln mag, empfehle ich immer lieber den Kartoffelsalat als Kartoffelpüree, weil durch Kartoffelpüree wird das Ganze noch einmal zerfeinert und muss noch weniger Arbeit geleistet werden. Und dementsprechend Kartoffelsalat, kalt gekochte Kartoffeln ist das, was am besten in der Regel für den Blutzucker funktioniert im Vergleich zur Kartoffelpüree. Oder vielleicht sogar noch Kartoffelsuppe.
Ja, das freut mich ungemein, dass du das sagst. Ich habe so eine persönliche, emotionale Beziehung zu Kartoffelbrei. Keine positive, aber schön, dass ich jetzt auch noch immer ein Argument mitliefern kann. Es schmeckt mir gut, aber ich finde so Kartoffeln, Pellkartoffeln, Kartoffelsalat irgendwie viel interessanter und strukturierter. Aber es war immer bisher immer eher irrational, meine Emotionen. Genau. Spannend. Was ist denn dein größtes Highlight mit dem heutigen Stand, was ihr bei Hello Insight oder du mit deinen eigenen Experimenten in Bezug auf den Blutzucker mal gemessen habt oder irgendeine Erfahrung, Lebensmittel oder ein Verhalten, das den Blutzuckerspiegel am stärksten beeinflusst hat?
Also bei mir persönlich ist es tatsächlich so, gehen wir mal wieder auf das Pasta-Beispiel ein. Ich bin zum Glück ein Mensch, der Pasta ganz gut verträgt, egal ob Vollkorn oder traditionelle Pasta. Aber sobald sie mit Tomatensauce gepaart ist, egal ob traditionell oder Vollkorn, schaut mein Blutzucker ganz anders aus. Also ich reagiere scheinbar sehr, sehr stark auf Tomatensauce. Ist tatsächlich auch so, wenn ich die geliebten Spinatknödel, die meine Mama mir manchmal macht, bekomme und sie sind mit Tomatensauce, schaut mein Blutzucker anders aus als ohne Tomatensauce. Also Quintessenz ist, Auch Lebensmittel, bei denen wir glauben, sie haben keinen Einfluss auf den Blutzucker, können unseren Blutzucker sehr, sehr stark beeinflussen. Und das ist das, was ich persönlich sehr, sehr spannend finde. Und wenn ich noch etwas Zweites dazu sagen darf, ist, es geht nicht darum, immer einen perfekten Score zu haben, sondern tatsächlich auch so ein bisschen auf sich selbst zu hören. Und ich liebe die Topfenknödel, also Quarkknödel. Könnte nie ohne sie leben. Ich weiß, sie werden meinen Blutzucker massiv in die Höhe treiben, aber dennoch genieße ich sie, weil ich weiß, okay, es ist ein kleiner Teil meiner Ernährung und den genieße ich dann in vollen Zügen und es geht nicht, wie gesagt, immer nur 100% perfekt.
Super spannend. Ich muss jetzt nochmal eine kurze Referenz, weil wir haben in den letzten Tagen Daten, 60.000 Datensätze aus unseren Allergietests ausgewertet und es ist unglaublich, wie viele Leute auf Tomate reagieren. Also sehr hohes Allergen. Ich lasse dir mal einen Test zukommen, dann kannst du ja mal sehr korrelieren, gerne, ob das vielleicht damit was zu tun hat. Ja, aber es gibt eine Hypothese, dass die allergische Reaktion insgesamt potenziell den Stoffwechsel eben ankurbelt, weil das Immunsystem ja versucht, die Proteine wieder loszuwerden. Und möglicherweise, ja, ich kenne den Zusammenhang nicht, ich werde ihn mal recherchieren und werde es auch mal ausprobieren.
Sehr gerne, lass es mich wissen, ja, unbedingt bitte.
Ich habe eine persönliche Story zum Langzeitblutzucker und das ist, ich kämpfe auch mit höheren Blutzuckerwerten ab und zu und ich habe mal beobachtet systematisch, was passiert, wenn ich laufe oder spazieren gehe. Und es war für mich eine unglaubliche Beobachtung und ein unglaubliches Beispiel, wie Daten helfen können. Weil wenn ich bei so einer Geschwindigkeit von 6 km/h im Schnitt, also das ist für mich schon zügiges Spazieren, so am Joggen oder abwechselnd, mich bewege, dann fällt mein Blutzuckerspiegel um eine Einheit pro Minute. Also unglaublich vorhersehbar und reproduzierbar. Ich vermute, das ist wahrscheinlich bei jedem ein bisschen anders, aber es ist wahrscheinlich nicht bei allen eine Einheit. Aber das war interessant, weil ich mir nicht so bewusst war, wie gut man ihn quasi steuern kann mit Bewegung. Und ich finde, das macht dann die Bewegung viel attraktiver. Wenn ich genau weiß, wenn ich die allgemeine Empfehlung, ja, gehe jeden Tag eine Stunde spazieren, die ist zwar gut gemeint, aber also mir persönlich fällt es oft schwer, das umzusetzen. Aber wenn ich konkret eben sehe, oh, ich habe jetzt ein Problem, ich muss jetzt was tun oder es wäre jetzt am besten, was zu tun und ich habe diese Maßnahme im Hinterkopf, dann war es für mich viel leichter zu sagen, okay, dann gehe ich eben jetzt spazieren, weil ich dann auch tatsächlich was Messbares verändern kann.
Und genau, deswegen, und das ist eben... Ja. Auch einer unserer Tipps, die wir immer wieder geben, ist, wir sagen ja nicht so sehr spazieren zu gehen, sondern einfach Bewegung nach einer Mahlzeit. Es muss nicht quasi aufgestanden werden, Besteck am Tisch liegen gelassen und los geht's, sondern halt kann auch tatsächlich so 10, 15 Minuten erst danach sein. Und es muss gar nicht immer ein Spaziergang sein. Es kann auch einfach sein, dass man sagt, okay, man wäscht das Geschirr mit der Hand ab. Ja? Auch das ist schon eine gewisse Bewegung. Oder auch wenn man sagt, man muss gleich in das nächste Meeting oder man hat das nächste Meeting. Ein Tipp, den ich dabei ganz gerne gebe, gibt es auch wissenschaftliche Studien dazu, ist, dass man sich hinsetzt und dann dieses Fersenheben. Einfach nur durch quasi das Fersenheben wird quasi unsere Muskulatur in den Beinen und vor allem im Hintern auch quasi, das ja der größte Muskel ist, angeregt, die Glucose, die wir zu uns genommen zu haben, sofort zu verstoffwechseln. Und der Vorteil von Bewegung ist, braucht kein Insulin. Ja, also alles, was wir quasi zu uns nehmen durch Bewegung, wird kein Insulin benötigt und dementsprechend sinkt der Blutzucker ohne Insulin viel, viel besser ab.
Hammer. Klasse. Vielen Dank. Das war ein sehr interessantes Gespräch und sehr spannend. Eine allerletzte Frage, ganz kurz, wahrscheinlich die schwierigste Frage, um sie kurz zu beantworten. Aber wie siehst du die Bedeutung von Daten, die ihr erhebt, die andere erheben, und welchen Einfluss wird das haben auf die Zukunft von Gesundheit und die Art und Weise, wie wir uns gesundheitlich schützen können?
Du hast recht, es ist nicht ganz so einfach, nicht ganz kurz zu beantworten, aber ich sage mal, Daten sind eine gute Grundlage. Wenn man Daten hat, versteht man so ein bisschen, oder sieht man, was im Körper passiert, aber meiner Meinung nach ist es nicht das Einzige, sondern sie sind ein guter Start, um wieder quasi den Bezug zum eigenen Körper zu verstehen. Damit meine ich, eben, wenn ich sehe, mein Blutzucker geht nach unten und ich fühle mich müde, da gibt es einen Zusammenhang, damit kann ich arbeiten. Wenn ich mich nur müde fühle, ist es vielleicht nicht ganz so klar und dementsprechend finde ich immer schön diese Kombination und das ist auch so das, was ich gerne in der Zukunft sehen würde, die Kombination aus Daten und dann gleichzeitig so dem eigenen persönlichen Empfinden, das ich als Mensch habe.
Klasse. Vielen Dank. Wenn ich jetzt was ausprobieren will, ich habe gelogen, es war doch nicht die letzte Frage. Wie kann ich das ausprobieren, was ihr anbietet?
Also man findet uns ganz einfach auf helloinsight.com. Das ist so unsere Webseite. Da kann man sich so ein bisschen durchscrollen, gibt auch viele Blogposts, kann uns ein bisschen nachlesen, auch ein paar Tipps noch, die wir haben. Und gibt auch unseren Shop, klarerweise. Darüber kann man dann quasi uns kaufen. Man kann uns aber auch ganz einfach unter Hello Insight Official auf Instagram folgen. Da gibt es auch viele, viele Stories von anderen Nutzern, die immer wieder etwas teilen, was auch sehr, sehr spannend ist. Oder eben natürlich auch unsere eigenen kuratierten Posts, wo man dann auch sieht, okay, was ist jetzt gerade saisonal zum Beispiel interessant? Also da und natürlich auch, wenn wir zum Beispiel Aktionen haben, kann man da dann auch ganz gut sehen, was gerade los ist. Also ich empfehle gerne einerseits unsere Website und andererseits Hello Insight Official. Wir sind natürlich auch auf LinkedIn und Facebook unterwegs, aber für quasi der meiste Content entsteht auf diesen zwei Kanälen.
Super. Wir verlinken es natürlich in den Shownotes, damit ihr es möglichst leicht habt, das selber auszuprobieren, wenn ihr jetzt Lust gewonnen habt. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank für die schönen Einblicke. Das hat wirklich großen Spaß gemacht. Danke, Marie-Luise, und bis zum nächsten Mal hoffentlich.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung und schönen Abend noch.